Ja, wir als Gemeinde machen es so, dass wir durch ganze biblische Bücher predigen, also so Vers für Vers. Und heute, da so viel Material hier liegt, liegt es eigentlich nahe, dass ich vielleicht etwas über eine geistliche Waffenrüstung predigen könnte. Denn ich habe ja sogar ein Schwert da oder einen Helm werden wir auch haben oder ähnliches. Aber unser Predigtplan, wir sind typisch Deutsche, ne? Unser Predigtplan schlägt einen anderen Text vor, beziehungsweise ist der schon lange auf der Agenda. Und Disclaimer vorweg, das ist mehr eine Insider-Predigt. Also, wenn ihr nicht so viel damit anfangen könnt, dann wollte ich sagen, es ist nicht so, dass wir normalerweise Dinge predigen, mit denen man nicht so viel anfangen kann, aber das ist wirklich ein Insider-Thema, um das es heute gehen wird. Und da es aber in der Bibel steht, da Gott es für wichtig erachtet, deswegen predigen wir auch drüber. Und ihr seht es an dem Bild hinter mir, das ist Korinth heute. Und Paulus hat verschiedene Briefe an eine Gemeinde geschrieben, die in Korinth gewohnt hat. Und den ersten Brief, den wir in der Bibel als den ersten bezeichnen, der wurde so ungefähr um das Jahr 55 geschrieben. Das heißt, das ist schon 1970 Jahre her, als Paulus diesen Brief schrieb und auch sein legendäres 14. Kapitel. Um das wird es nämlich gehen, jedenfalls um den ersten Teil. Und dieses 14. Kapitel hat dann in der Gemeinde Jesu, in den Gemeinden weltweit, immer wieder zu Diskussionen geführt und manchmal auch zu Streit. Aber das war nicht die Intention, als Paulus dieses Kapitel geschrieben hat. Er wollte nur, und das wollte er oft im Korintherbrief, mit dem, was er im Auftrag Gottes schrieb, den Missständen in der Gemeinde entgegentreten. Also das war seine Intention. Es geht in Kapitel 14 um ein Thema, das nennt man Sprachenrede. Deswegen habe ich diese Predigt auch mit dem Satz überschrieben, was du über Sprachenrede wissen solltest. Nochmal ein Disclaimer. Es ist gar nicht möglich, in 40 Minuten eine Diskussion, die über wer weiß wie viele Stunden geführt werden könnte, zu komprimieren. Das heißt, ich nehme nur einzelne Punkte raus. Ihr habt aber die Möglichkeit, zu Hause euch intensiver damit zu beschäftigen. Also das muss ich dann ja nicht mehr machen. Und wenn ihr sagt, das und das kam jetzt gar nicht vor, könnt ihr mich gerne ansprechen. Ich glaube, dass ich im Zuge der Vorbereitung da vorbeigekommen bin. Aber ich habe jede Menge rausgeworfen und gesagt, komm, ich will einfach einen gewissen Schwerpunkt setzen. Also Thema, was du über Sprachenrede wissen solltest. Was ist das überhaupt? Sprachenrede ist eine Gabe Gottes. Darum geht es zunächst mal hier. Und sie macht es mir als Christ möglich, in tatsächlich existierenden Sprachen zu sprechen. Also wenn ihr Lateinisch, Griechisch oder Hebräisch könnt, dann könnt ihr lesen, was dort steht. Und sonst lest ihr es in Deutsch und denkt euch, das ist wahrscheinlich das Gleiche, was in den anderen Sprachen dort steht. Das ist eine Gabe, die Gott gibt. Ich kann in einer anderen Sprache sprechen, die ich eigentlich gar nicht gelernt habe. Manche Christen denken auch, dass diese Sprache gar nicht da existiert. Also, dass ich gar keine Sprache habe wie Indonesisch, wie Chinesisch oder irgendwas anderes, sondern es ist eine Sprache, die ihre eigene Grammatik hat, aber die niemand auf dieser Welt spricht. Wenn du sagst, das finde ich ein interessantes Thema, damit würde ich mich gerne beschäftigen, darfst du gerne, ich habe dir eine Quelle mitgebracht von Eckhard Schnabel. Er hat eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben über urchristliche Glossolalie, das heißt also Zungenrede, Sprachenrede, und ich habe dir auch aufgeschrieben, wo du das findest, sehr gut diskutiert, deswegen muss ich das hier in der Predigt nicht machen, wenn andere das schon vorher gemacht haben. In jedem Fall war es so, wenn wir die Bibel aufschlagen in der Apostelgeschichte, dass wir der Sprachenrede dann tatsächlich begegnen im Alltag. Die Zuhörer in Apostelgeschichte 2 sind nämlich sehr entsetzt, weil sie sagen, wie kann das sein, dass da die Jünger reden und jeder von uns hört sie in der eigenen Mundart sogar. Also das heißt, in dem eigenen Dialekt. Es gab damals noch kein Schwäbisch, kein Bayerisch, aber wenn das so gewesen wäre, dann hätte man sie wahrscheinlich auch im Dialekt gehört. Das war ein Wunder. Das haben die Leute kapiert und deswegen waren sie so entsetzt. Aber hier in 1. Korinther 14 geht es eher um den Missbrauch der Sprachenrede. Also die Korinther haben diese Sprachenrede missbraucht. Das war häufiger in der Gemeinde so. Wer diesen Brief liest, der merkt, die ersten Christen waren jetzt nicht so die Vorzeigemodelle. Also Paulus muss häufiger sagen, wie ihr das macht, so macht ihr es falsch. Und so sagt es hier auch bei der Sprachenrede. Was war ihr Missbrauch? Ihr Missbrauch war, dass sie diese Rede, diese Gabe gebraucht haben, um sich selber sozusagen hier aufs Podest zu stellen. Zu sagen, ey, ich bin jetzt derjenige, der in Sprachen reden kann. Das ist ja auch was Besonderes. Du hast die Sprache nie gelernt und plötzlich fängst du an, in dieser Sprache zu beten. Plötzlich fängst du an, in dieser Sprache zu reden. Wird sich jeder Schüler wünschen, oder? Wenn ihr da sitzt und eure Vokabeln paukt. Aber es ist eine Gabe Gottes. Das, denke ich, muss man auch hier deutlich herausstellen. Und ich habe es schon am Anfang gesagt, ist ein ganz heißes Thema. Deswegen haben wir als Gemeinde, schon ein bisschen her, 2011 habe ich gefunden, ich glaube, es ist sogar noch länger her, mal ein, wie man heute sagt, ein Statement zur Sprachenrede gegeben. Ihr könnt es mitlesen. Da heißt es, die Sprachenrede diente in der frühen Gemeinde der Belaubigung für den Empfang des Heiligen Geistes, das heißt der Wiedergeburt. Also wenn Leute da in dieser Sprache geredet haben, war das oft ein Hinweis darauf, Menschen haben eine Beziehung zu Gott. Seither, insbesondere seit der Fertigstellung des biblischen Kanons, also der Bibel, bezeugt sich Gott durch sein Wort, die Bibel. Auch die Gewissheit, Gottes Kind zu sein, erhält man nicht durch spektakuläre Erscheinungen, sondern durch das Wort Gottes. Gott hat Zusagen gegeben. Gott in seiner zeitlosen Souveränität kann zur Förderung seines Reiches, meist in speziellen Missionssituationen, auch heute noch vergleichbare Wirkungen schenken. Aus den beschriebenen Gründen aber bilden sie die Ausnahme und unterliegen strengen Prüfkriterien der Heiligen Schrift. Zu dieser Prüfung schenkt Gott die Gabe, Geister zu unterscheiden, denn unbiblische Sprachenrede ist aus vielen Religionen, im Okkultismus und in manchen Sekten bekannt. Das heißt, wir haben uns vor mehr als 13 Jahren schriftlich als Gemeindeleitung dazu gestellt, es gibt heute auch noch Sprachenrede. Auch wenn man sie prüfen muss, ist sie biblisch. Wer neuere Glaubensbekenntnisse von uns in der Hand hat, der sucht diese Passage vergeblich. Wir haben nämlich mal richtig komprimiert. Da war so viel drin über Charismatik, dass Leute uns gesagt haben, sag mal, habt ihr Angst davor, dass ihr da wer weiß was alles reinschreibt? Dann haben wir gesagt, ja, das ist auch nicht ganz unrichtig und deswegen schreiben wir es jetzt mal zusammen, wir komprimieren es, aber zumindest für die, die 2011 dabei waren, als wir das so verfasst haben, die stehen immer noch auf dieser Position. Deswegen habe ich sie euch einfach mal mitgebracht. Und auch die Gemeinde, ich war ganz überrascht, also die ersten Anfänge der Gemeinde, es ist vielleicht eine Praxis von über 50 Jahren, die Praxis wird sich nicht großartig ändern jetzt hier durch die Predigt, also müsst ihr keine Angst haben. Manche von euch sind dazugekommen in der Zwischenzeit, aus ganz anderen Gemeinden. Ihr habt auch vielleicht ganz andere Prägungen und deswegen ist es wichtig, dass wir über 1. Korinther 14 reden. Vielleicht habt auch ihr noch nicht so intensiv drüber nachgedacht. Wir wenn wir solche Fragen besprechen, weisen immer wieder darauf hin, es gibt Fragen in der Gemeinde, die haben auch unterschiedliche Gewichtungen. Es gibt Fragen, zum Beispiel ist Jesus Gottes Sohn, die sind fundamental, das ist das Fundament. Das ist wichtig, dass ich das so glaube, sonst kannst du ganz sicher kein Gemeindemitglied werden. Sonst musst du gucken, wie ist mein Verständnis überhaupt von der Schrift? Aber es gibt auch sogenannte Rohbaufragen, also Fragen, da geht man in der Gemeinde ja miteinander um und einen Rohbau, den kannst du nicht so einfach verschieben, man muss gucken, wie geht man miteinander um, aber das sind zumindest keine fundamentalen Fragen. Und diese Frage, um die es heute Morgen geht, ist eine Rohbaufrage. Also wir müssen irgendwie damit umgehen in der Gemeinde. Aber es ist keine heilsentscheidende Frage. Deswegen habe ich euch jetzt mal diese Ampel hier mitgebracht und ihr seht es, da könnt ihr euch mal einsortieren. Also die einen sagen, ich glaube, Sprachenrede gibt es immer noch. Grün, ja, es geht weiter. Die anderen sagen, ne, so typisch Rechtsanwalt vielleicht, ich lege mich da nicht fest, doch dann muss ich irgendwann auch festlegen. Ich weiß es nicht so genau. Hab mich damit auch nicht so beschäftigt. Und dann gibt es diejenigen, die sagen, nee, ich glaube das nicht, dass Sprachenrede heute noch existiert. So, jetzt sortiert euch einfach mal ein. Seid ihr Grüne, seid ihr Gelbe, seid ihr Rote? Und jetzt würde mich mal interessieren, die Gelben, steht doch mal auf. Ah, okay, okay. Gut. Ja, jetzt würde mich trotzdem interessieren. Jetzt da dürfen die Roten mal aufstehen. Okay, sind auch ein gewisser. Und die Grünen. Oh, das sind die meisten. Okay, gut, dankeschön. Also ihr konntet euch schon einordnen. Hätte ich jetzt so gar nicht gedacht, dass es so in diese Richtung ist. Okay. Ich stehe natürlich hier auch für die Haltung, die ich im Glaubensbekenntnis eben euch gezeigt habe. Wenn ich etwas über ein biblisches Thema wissen möchte, dann muss ich natürlich biblische Texte lesen. Das kann ich nicht aus dem Bauch heraus machen. Und deswegen möchte ich mit euch jetzt einfach den Text lesen, der mit Sprachenrede zu tun hat. Und das ist, wie gesagt, 1. Korinther 14. Da steht, strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weissagt. Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht es. Im Geist aber redet er Geheimnisse. Wer aber weissagt, redet zu den Menschen zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weissagt, er baut die Gemeinde. Ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet, mehr noch, dass ihr weissagt. Wer aber weissagt, ist größer, als wer in Sprachen redet, es sei denn, dass er es auslegt, damit die Gemeinde Erbauung empfängt. Jetzt aber, Brüder, wenn ich zu euch komme und in Sprachen rede, was werde ich euch nützen, wenn ich nicht zu euch rede in Offenbarung oder in Erkenntnis oder in Weissagung oder in Lehre? Doch auch die tönenden, leblosen Dinge, Flöte oder Harfe, wenn sie den Tönen keinen Unterschied geben, wie wird man erkennen, was geflötet oder geharft wird? Denn auch wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten? So auch ihr, wenn ihr durch die Sprache nicht eine verständliche Rede gebt, wie soll man erkennen, was geredet wird? Denn ihr werdet in den Wind reden. Es gibt zum Beispiel so viele Arten von Sprachen in der Welt und nichts ist ohne Sprache. Wenn ich nun die Bedeutung der Sprache nicht kenne, so werde ich dem Redenden ein Barbar sein und der Redende für mich ein Barbar. Das heißt, ich verstehe ihn nicht. So auch ihr, da ihr nach geistlichen Gaben eifert, so strebt danach, dass ihr überreich seid zur Erbauung der Gemeinde. Darum, wer in einer Sprache redet, betet, dass er es auch auslegt. Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand ist fruchtlos. Was ist nun? Ich will beten mit dem Geist, ich will aber auch beten mit dem Verstand. Ich will Lob singen mit dem Geist, ich will aber auch Lob singen mit dem Verstand. Denn wenn du mit dem Geist preist, wie soll der, welcher die Stelle des Unkundigen einnimmt, das Amen sprechen zu deiner Danksagung, da er nicht weiß, was du sagst? denn du sagst wohl gut, Dank, aber der andere wird nicht erbaut. Ich danke Gott, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Aber in der Gemeinde will ich lieber 5 Worte mit meinem Verstand reden, damit ich auch andere unterweise als 10.000 Worte in einer Sprache. Brüder, seid nicht Kinder am Verstand, sondern an der Bosheit seid Unmündige, am Verstand seid Erwachsene. Es steht im Gesetz geschrieben, ich will durch Leute mit fremder Sprache und durch Lippen Fremder zu diesem Volk reden und auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Daher sind die Sprachen zu einem Zeichen nicht für die Glaubenden, sondern für die Ungläubigen. Die Weissagung aber nicht für die Ungläubigen, sondern für die Glaubenden. Wenn nun die ganze Gemeinde zusammenkommt und alle in Sprachen reden und es kommen Unkundige oder Ungläubige hinein, werden sie nicht sagen, dass ihr von Sinnen seid? Wenn aber alle weissagen und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger kommt hinein, so wird er von allen überführt, von allen beurteilt. Das Verborgene seines Herzens wird offenbar und so wird er auf sein Angesicht fallen und wird Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Also ihr merkt, sehr komplex, der Text. Und das ist nur die Hälfte. Jörg wird am nächsten Sonntag über die andere Hälfte predigen. Was mir wichtig ist, Paulus schreibt diese Sätze als jemand, der die Gabe der Sprachenrede hat. Wenn ich diese Sätze hätte schreiben müssen, dann wäre ich jemand, der diese Sprache nicht hat. Aber Paulus hatte diese Gabe. Er hat es in Vers 18 auch nochmal gesagt, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle zusammen. Also es war seine Praxis. Wichtig ist vielleicht auch im Korintherbrief, den Text konnte ich jetzt nicht lesen, nochmal zurückzugehen in 1. Korinther 12. Und da sagt Paulus aber auch deutlich, Sprachenrede ist eine Gabe von vielen Gaben, die Gottes Geist mir geben kann. Ich kann mir die Gaben Gottes nicht nehmen. Ich darf darum bitten, das haben wir hier gelesen am Anfang von 1. Korinther 14. Aber zum Beispiel der Beweis, dass ich Gottes Kind bin, ist der, dass Gottes Geist in mir wohnt und nicht, dass ich eine bestimmte Gabe habe. Also wenn mir jemand sagt, du musst als Christ unbedingt die Sprachenrede haben, der lügt. Denn 1. Korinther 12 behauptet genau das Gegenteil. Jeder von uns hat eine andere Gabe. Und nirgendwo steht, dass alle Christen in Sprachen reden können müssen. Also ich rede natürlich von der Sprachenrede. Logisch, dass wir in Sprachen reden, in unserer Muttersprache. Paulus konnte das. Ich musste es nicht können. Paulus beschreibt diese Sprachenrede grundsätzlich in Vers 2. Er sagt, und das seht ihr hier, wenn einer in einer Sprache redet, dann redet er nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Er wird das später in Vers 28, das haben wir auch gelesen, unterstreichen. Da sagt er, wenn es keinen Ausleger in der Gemeinde gibt, was soll der Sprachenredner dann tun? Dann soll er für sich selbst und für Gott reden. Also ist genau der gleiche Gedanke. Das heißt, diese Sprache hier in 1. Korinther 14 kann sowohl zum Weitergeben von Botschaften benutzt werden. So war das auch in Apostelgeschichte 2, da ist ja eine Predigt gelaufen. Aber da steht nicht, was ist der Inhalt dieser Botschaft? Die Sprachenrede selber oder der erste Adressat, so sagt es der Text hier, ist Gott. Und das unterscheidet die Sprachenrede von der Weissagung. Die Weissagung wird hier in Vers 3 als Erbauung, Ermahnung und Tröstung definiert. Also das ist ausschließlich ein Reden an Menschen. Und in Vers 4 sagt Paulus im Grunde genommen nochmal das Gleiche. Er sagt, wer in einer Sprache redet, was tut der? Der erbaut sich selbst. Und da ich, das habe ich gesagt, ich selber nicht die Gabe der Sprachenrede habe, vermute ich, wenn jemand wirklich diese Gabe von Gott hat, dann erlebt er vielleicht Gebet oder diese Sprache im Gebet als eine intensive Beziehung zu Gott, als eine Art Gebetssprache. Wenn wir weitergehen im Text, dann redet Paulus in Vers 14 davon. Er sagt, und vielleicht in Klammern, Ich persönlich bin überzeugt, Paulus redet hier von sich selber. Er wechselt ins Ich. Vorher hat er allgemein geredet, nachher hat er allgemein geredet. Jetzt wechselt er ins Ich. Und er sagt, wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand ist fruchtleer. Was ist nun? Ich will beten mit dem Geist, ich will auch beten mit dem Verstand. Ich will Lob singen mit dem Geist, ich will Lob singen mit dem Verstand. Hier geht es also in erster Linie um Gebet. Überhaupt, wenn du 1. Korinther 14 liest, wirst du sehen, es hat ganz viel mit Gebet zu tun. Also es geht hier um eine besondere Form des Gebetes, und zwar um ein Gebet, das mir direkt durch den Geist eingegeben wird. Und dieses Gebet scheint anders zu sein als das Gebet über den Verstand. Ich kenne nur das Gebet über den Verstand, aber Paulus scheint hier etwas anderes deutlich zu machen. Und ich fand die Formulierung in der neuen Genfer Übersetzung nochmal spannend, besser kann ich es gar nicht ausdrücken. Da sagt Paulus, denn wenn ich zum Beispiel bete und dabei eine von Gott eingegebene Sprache benutze, betet zwar mein Geist, aber mein Verstand bleibt untätig. Was soll ich also tun? Ich will auf beide Weisen beten. Auf die, bei der nur mein Geist zu Gott spricht, oder auch auf die, bei der mein Verstand tätig ist. Ich will auf die Weise singen, bei der nur mein Geist Gott lobt, und ich will aber auch die benutzen, bei der mein Verstand tätig ist. Man könnte natürlich einwenden, erstens, Gaben sind nur da für andere und nicht für mich selber. Und zweitens könnte man sagen, also, das wird Gott nie tun, dass er meinen Verstand umgeht. Da gibt es auch manche Brüder, die das auch so behaupten. Und es ist immer wichtig, sich mit Gegenpositionen auseinanderzusetzen. Ich habe euch hier welche mitgebracht. Roger Libby weist in seinem Buch Sprachenrede oder Zungenrede darauf hin. Fernand Legrand ebenfalls sagen, das geht gar nicht, dass Sprachenrede eine Gebetssprache ist. Damit widersprechen sie natürlich dem, was ich gesagt habe. Und wie gesagt, es ist gut, sich damit auseinanderzusetzen. Lest es, prüft das selber. Ihr kennt schon mein Prinzip. Für mich steht der Bibeltext immer über jeglichen Vorverständnissen, die es in meinem Kopf gibt. Ich schaue immer, was steht in dem Text. Und manchmal kann ich Sachen nicht zusammenbringen, aber ich sage, okay, das steht im Text. Paulus redet in Sprachen. Und er will es nicht unübersetzt in der Gemeinde tun. Wo redet er sie dann? Dann muss er sie doch im Privaten reden. Was macht er dann? Dann betet er. Und er sagt doch, ich lobe durch das Sprachengebet Gott im Geist. Ich lobe Gott. Ich danke ihm. Das ist für mich stimmig, dass Paulus hier das Sprachengebet im persönlichen Gebet einsetzt. Deshalb kann ich nur unterschreiben, was Wayne Grudem sagt. Ich habe euch mal sein Buch mitgebracht. Also ich staune immer wieder, wie schlau Leute sein können, dass sie solche dicken Bücher schreiben. Wenn du mit diesen Büchern nach Leuten wirfst, dann verletzt du sie sogar. Also das heißt, der hat sich nicht nur mit Sprachenrede beschäftigt, der hat sich mit ein bisschen mehr beschäftigt hier, Wayne Grudem. Und Wayne Grudem sagt, daher ist das Sprachengebet offenbar Gebet und Lobpreis, die sich an Gott richten, und es kommt aus dem Geist der redenden Person. Damit fasst er eigentlich nur zusammen, was wir gerade im Text gelesen haben. Das ist Theologie. Ich fasse das zusammen, was ich in diesem Text sehe. Also bei den Korinthern war das nicht so problematisch. Die Sprachenrede an sich, das ist auch nicht das Problem, das Paulus deutlich macht, sondern es geht hier um den Missbrauch. Die Sprachenrede nahm großen Raum im Gottesdienst ein. Die Leute haben alle quer durcheinander geredet, und dagegen schreibt Paulus. Und man kann wirklich vermuten, sie setzen die Sprachenrede nicht ein, um Gott groß zu machen, sondern um sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Deswegen macht Paulus deutlich, also wenn ihr schon in Sprachen redet, dann bitte so und nicht so. Und bei dem bitte so sagt Paulus, es sollen höchstens drei Leute reden und Sprachenrede muss immer ausgelegt werden. Und deswegen, das merkt ihr in diesem Text, er rät hier ganz stark zur Weissagung. Also er sagt, stellt doch in eurem Gottesdienst die erbauliche Schriftauslegung in den Mittelpunkt. Und ihr merkt, die ihr häufiger kommt, das ist uns als Gemeinde sehr wichtig, Auslegungspredigt in den Mittelpunkt zu stellen. Und in der Zwischenzeit, seitdem Paulus das geschrieben hat, gab es natürlich in der neueren Kirchengeschichte einen Haufen Missbrauch auch dieser Sprachen. Also viele Christen, die so drauf waren, wie die Korinther hier drauf waren, das kann ich natürlich nicht ausführlich in dieser Predigt besprechen. Völlig klar, aber ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, könnt ihr euch ein Foto von machen. Also wenn ihr nach diesen Worten googelt, die ich dort aufgeschrieben habe, wenn ihr diese Erklärungen lest, dann werdet ihr merken, da war richtig Feuer unterm Dach. Ja, also da haben Leute diese Sprache massiv missbraucht und andere sind ihnen dann entgegengetreten, vor allen Dingen in der Berliner Erklärung, die sogar sagt, es gibt einen anderen Geist, der hinter diesen Sprachen steht. Wenn man sie weiterliest, merkt man, da kann auch eine ganze Menge seelische Manipulation natürlich drin sein. Aber man hat Sprachenrede oft als Ausweis gebraucht, ich bin mit dem Geist getauft. Und wenn ich das bin, dann kann ich auf jeden Fall in Sprachen reden. So viel kann ich sagen, diese Sichtweise ist nicht biblisch. Ich weiß von Leuten, denen Gott diese Gabe geschenkt hat und sie setzen diese Gabe für sich im Gebet ein. Aber ich glaube, das sind die berühmten kleinen Nadeln in dem großen Heuhaufen falscher Sprachenrede. Wir raten sogar Christen, die in Sprachenreden wirklich zu prüfen, ob diese Gabe bei ihnen von Gott ist und ihr nicht einfach so Raum zu geben. Weil Sprachenrede durchaus einen seelischen Ursprung haben kann. Und ihr habt es in der Erklärung gelesen, sie ist auch in heidnischen Religionen vorhanden. Also im schlechtesten Fall kann sogar ein anderer Geist dahinter stehen. Als Gemeinde, weil es eine Rohbaufrage ist, man muss einfach mit manchen Dingen umgehen, machen wir es so wie viele Missionsgesellschaften, das habt ihr auch schon gemerkt, dass wir es im Gottesdienst nicht praktizieren. Auch aus Rücksichtnahme auf Geschwister, die mit dieser Gabe schon sehr, sehr viele negative Erfahrungen gemacht haben. Auf der Schule, wo ich meinen Master gemacht habe, auf der Akademie für Weltmission, mussten wir dafür unterschreiben, dass wir gesagt haben, wir werden es in öffentlichen Treffen nicht benutzen. Also natürlich die Leute, die diese Gabe hatten. Es ist eine Rohbaufrage. Das ist eine zweitrangige Frage und trotzdem muss man es für die Gemeinde klären. Und deswegen, wenn du sagst, aber in unseren Treffen will ich in Sprachen reden, dann wollte ich es deutlich gesagt haben, als Gemeinde haben wir uns entschieden, wir machen es nicht im öffentlichen Gottesdienst. Und wenn du sagst, aber das muss, dann würde ich dir sagen, dann such dir doch einfach eine Gemeinde, die ein anderes Rohbaukonzept hat als wir. Das ist mal die große Frage, die ich jetzt behandelt habe. Was ist das? Wie wirkt sich das aus, Sprachenrede? Natürlich hat die Frage damit auch zu tun, die habe ich am Anfang gestellt, gibt es das überhaupt noch? Ja, die meisten von euch haben gesagt, ja, das gibt es noch. Wir sagen es auch in unserem Glaubensbekenntnis, das hast du mitbekommen. Aber wie ich schon sagte, es ist wichtig, sich auch damit zu beschäftigen, was denken denn andere? Da muss ich keine Angst haben, sondern ich muss das lesen und dann sagen, finde ich dieses Argument überzeugend oder finde ich es nicht überzeugend? Und die Bibelstelle, die den Beweis liefern soll, dass es keine Sprachenrede mehr gibt, die lesen wir in 1. Korinther 13, Abvers, also es ist eigentlich der Vers 10, aber ich lese mal den Zusammenhang. Da heißt es, die Liebe vergeht niemals, seien es Weissagungen, sie werden weggetan werden, seien es Sprachen, sie werden aufhören, sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden, denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise. Dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Argumentation läuft so. Das Vollkommene seht ihr in Vers 10, das Vollkommene ist der abgeschlossene Kanon der Bibel, also das ganze Wort Gottes. Und wenn das ganze Wort Gottes da ist, dann wird die Sprachenrede, so haben wir es hier gelesen, aufhören. Das wird von sehr namhaften Bibelauslegern vertreten, zum Beispiel Roger Libby, könnt ihr im Internet, YouTube was hören von ihm, da wird es sehr ausführlich erklären. Ich finde diese Auslegung schwierig, aus drei Gründen. Erstens, wenn die Sprachen tatsächlich aufhören, dann müssten auch die Weissagungen aufhören und die Erkenntnis müsste aufhören, aber die Erkenntnis gibt es immer noch. Gegenargumentation hier ist, dass man sagt, du musst die Worte beachten. Da heißt es aufhören, hier heißt es weggetan. Das mache ich jetzt nicht auf, dieses Fass. Aber ich weise darauf hin, in Vers 10 scheint sich weggetan auf alle drei Dinge zu beziehen. Also das kann ich nicht an diesen Worten festmachen. Ein zweiter Grund ist für mich aber sehr viel wichtiger. Weil man sagt, okay, das Neue Testament, wenn das da ist, dann wird das, was stückweise da ist jetzt, das wird weggetan werden, weil das Vollkommene da ist. Was ist denn das Stückweise? Das Stückweise ist das Alte Testament. Das heißt, man sagt, das Alte Testament ist nur Stückwerk. Die Bibel sagt aber im Psalm 19, Vers 8, des Herrn Wort ist vollkommen und erquickt die Seele. Das haben die Korinther gehabt, das Alte Testament. Daraus hat Paulus gepredigt. Kann dann wirklich vollkommen das ganze Neue Testament, also die ganze Bibel, vor allen Dingen das Neue Testament bedeuten? Und dann ist für mich die größte Frage, wo in der Bibel macht Paulus deutlich, mein großes Ziel ist es, das Neue Testament zu schreiben? Wenn ich seine Schriften lese, dann hat er ein Thema, Thessalonicher Brief, Entrückung. Und das war auch das Thema der Gemeinde Jesu. Die haben sehr lange gar nichts aufgeschrieben. Das Neue Testament kommt erst im 4. Jahrhundert, weil Markion einen Pseudokanon entwickelt hat. Und dann musste die Gemeinde in die Hufe kommen. Dann hat sie dem erst mal was entgegengesetzt. Aber der Gedanke war, warum sollen wir es aufschreiben? Warum sollen wir zum Beispiel bei der Hochzeit gestern aufschreiben, wie die Hochzeit war? Wissen wir doch alle. Und Jesus kommt, das ist doch vergebene Zeit, die wir da einsetzen. Die Korinther hätten verstehen müssen, da kommt noch etwas, da kommt das Neue Testament. Aber das im Neuen Testament nachzuweisen, weiß ich nicht, wie ich das machen sollte. Und es scheint so zu sein vom ganzen Kontext her, dass das Vollkommene das ist, was Paulus dann hier ja direkt sagt, wenn ich von Angesicht zu Angesicht ihn sehe. Offenbarung 22, seine Knechte werden ihm dienen und sie werden sein Angesicht sehen. Den Moment darf ich mich freuen. Das ist das, was Paulus hier in 1. Korinther 13 deutlich macht. Ich bemühe noch mal den Eckart Schnabel, der sagt mit Erchomai, also mit dem Kommen, das Vollkommene wird kommen, verweist Paulus auf das Kommen des Herrn, das heißt auf die Wiederkunft Jesu. Gemeint ist das absolut Vollkommene und nicht ein in der irdischen Zukunft erreichbares Entwicklungs- und Reifestadion. Das wäre der Gedanke eines abgeschlossenen Kanons. Und was ich besonders interessant fand, da gab es noch so einen Schlauen, das war John MacArthur, der hat auch so ein Buch geschrieben, das scheint Mode zu sein. Und bei ihm muss man wissen, er ist jemand, der sagt, Sprachen gibt es nicht mehr. Und er sagt zu dieser Stelle eben, zu 1. Korinther 13, Vers 10, von allen möglichen Deutungen, die diskutiert worden sind, ist das Eingehen des Gläubigen in die Gegenwart des Herrn am besten geeignet, die Auslegung zu treffen. Also er, der eigentlich eine ganz andere Meinung hat, sagt, diese Stelle kannst du nicht nehmen. Was macht er dann? Er bindet es an die Apostel. Er bindet es an einen Text aus dem Epheserbrief oder was noch besser ist, 2. Korinther 12. 12 könnt ihr mal nachlesen. Da sagt man, okay, es ist an Apostel gebunden und wenn die nicht mehr da sind, ist die Sprachenrede nicht mehr da. Aber ich kann in 1. Korinther 14 nicht erkennen, dass diese Sprachenrede eben nur an die Apostel gebunden sein sollte. Ja, kommen wir in die Schlusskurve. Ah, das wollte ich euch auch noch sagen. 1. Korinther 1, 7, paar Verse vorher, sagt Paulus, ihr habt an keiner Gnadengabe Mangel. Also auch nicht an der Sprachenrede, während ihr das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus erwartet. Also es ist fast wie eine Zusage. Da steht nichts davon, aber es werden manche Gaben verschwinden, bis der Herr Jesus offenbar wird. Also das heißt, da muss ich schon gut biblisch argumentieren. Aber wie gesagt, schaut euch die entsprechenden Sachen an, die Argumente. Denkt einfach darüber nach, vergleicht es vor allen Dingen mit dem Text. Ja, dann habe ich noch einige Bücher hier, die Gegenposition vertreten. Ich habe mal, fand ich richtig cool, eine Ausarbeitung gelesen über ein biblisches Buch. Und er hat dann immer so Parts gebracht gegen mich. Hat er geschrieben, das sind Argumente gegen mich. Und damit muss ich mich auseinandersetzen und dann einfach schauen, okay, welchen Argumenten folge ich? Und die müssen ja biblisch sein. So, und jetzt kommt zum Schluss noch ein nicht so einfacher Text. Bis jetzt war es einfach, jetzt kommt ein nicht so einfacher Text. Ich habe lange über den Text gebrütet, weil der wirklich widersprüchlich zu sein scheint. Also wenn man das oberflächlich liest, dann ist man verwirrt. Ich habe das letztens jemandem geschrieben, einem christlichen Freizeitheim, ihr verwirrt mich. Auf der einen Seite zahlt man Konferenzgebühr und kriegt Essen und auf der anderen Seite soll man sich ein Zimmer bei euch buchen und kriegt auch Essen. Also ich kann nicht zweimal essen, ja, ich bin verwirrt. Und so ein bisschen ging es mir hier auch, ich bin verwirrt, denn Paulus sagt, nach Vers 22 ist die Sprachenrede ein Zeichen für Ungläubige. Das ist ein Zeichen für sie. Wenn sie aber in die Gemeinde kommen, was normal war, also da saßen eben nicht nur Gläubige, die an Jesus glaubten, und sie hören, dass alle in Sprachen reden, werden sie nicht sagen, super, sondern werden sagen, was sind das für Leute? Sie sind von Sinnen, sie sind verrückt, würde man sagen. Und die Weissagung steht hier, ist für die Gläubigen. Und wenn sie alle weissagen und die Ungläubigen kommen hinein, dann werden sie von allen überführt und die verborgene Sünde ihres Herzens wird offenbar und sie werden Gottes Gegenwart erleben. Also das heißt, das Zeichen, das den Ungläubigen gegeben ist, verwirrt sie. Aber das Zeichen, das den Gläubigen gegeben ist, das hilft ihnen weiter. Du denkst, wie kann denn das hier sein? Wo ist da die Auflösung? Vielleicht wollten die Korinther Leute, die von außen zu ihnen kamen, die keine Christen waren, die einfach mal reinschauen wollten, sie beeindrucken. Sie beeindrucken mit der Sprachenrede. Und deswegen betont Paulus da auch in Vers 19, ich fasse es mal in meinen Worten zusammen, wenig Weissagung ist besser als viel Sprachenrede. Und er mahnt sie in Vers 20, er sagt, denkt mal nach und erinnert sie als Griechen. Das sind sie ja, die Korinther, an die Geschichte und sagt, Gott hat Sprachenrede schon einmal in Jesaja 28 als Umkehrruf gebraucht, aber da war es ein Zeichen des Gerichtes. Also die Leute haben Assyrisch gesprochen, war ein Zeichen des Gerichtes und diese Fremdensprache sollte eben die ungläubigen Führer in Israel, die also nicht an Gott geglaubt haben, an Gottes Gericht erinnern und der Hauptpunkt in diesem Satz ist, sie haben nicht auf Gott gehört. Und ich meine, das ist die Auflösung dieses Textes, dass er ihnen sagen will, egal was ihr da vorne veranstaltet, sie werden durch eure spektakuläre Sprachenrede nicht auf Gott hören. Sie werden eher verwirrt sein, als dass sie bekehrt sind. Die Sprachenrede ist ein Gerichtszeichen und wahrscheinlich werden sie, wie der Jesus in Lukas 8. Mal sagt, hörend hören und nicht verstehen. Also sie können theoretisch schon was mitbekommen von der Gegenwart Gottes, aber praktisch bleibt ihnen Gott verborgen. Und deshalb rät Paulus ihnen, versucht es nicht mal mit Sprachenrede, eben Menschen zu erreichen, die Jesus nicht kennen. Dafür ist Sprachenrede nicht gedacht. Im Gegensatz zur Weissagung. Da ist nämlich das Ziel, dass ich das Herz des anderen erreiche. Und er sagt, widerstellt die Auslegungspredigt, die evangelistische Predigt, doch bitte in den Mittelpunkt. Und wisst ihr, was ihr erleben werdet? Menschen werden auf ihr Angesicht fallen und sie werden Gott anbeten. Also Paulus begründet hier eigentlich mit den Versen 20 bis 24 die Aussage, die wir gelesen haben, Vers 18 und 19. Ich will lieber in der Gemeinde 5 Worte mit meinem Verstand reden als 10.000 Worte in einer Sprache. Also er sagt hier, übertreibt das bitte nicht mit der Sprachenrede. Also ihr könnt euch vorstellen, das sind nun mal 2 Hauptschwerpunkte von Sprachenrede gewesen. Könnte man noch etwas mehr dazu sagen, aber die Kinderfreizeit soll ja beginnen. Deswegen, es ging um das Thema, was du über Sprachenrede wissen solltest. Und ich weiß nicht alles und du weißt auch noch nicht alles, aber vielleicht hat es dich motiviert, dich damit zu beschäftigen. Also ihr habt gemerkt, es ist ein theologisches Thema, aber wir sollten aufpassen, dass wir auch in Gottesdiensten nicht sagen, das ist ein theologisches Thema. Du solltest als Christ wissen, was du glaubst und warum du es glaubst oder warum du es nicht glaubst. Und ich habe versucht zu begründen, warum in unserem Glaubensbekenntnis steht, es gibt heute immer noch Sprachenrede, aber sie muss sorgfältig geprüft werden. Und leider, das muss man auch sagen, ist die Fälschung und nicht das Original das Normal in der Gemeinde Jesu. Und deshalb ist unser Umgang mit Sprachenrede, wir setzen sie nicht öffentlich ein. Das ist ein Konsens, den haben nicht nur wir, den haben viele evangelikale Gemeinden, evangelikale Ausbildungsstätten, Missionswerke. Auch deshalb, weil wir unseren Schwerpunkt eindeutig auf verständliche Verkündigung legen. Und doch wollen wir zur Kenntnis nehmen, 1. Korinther 14 bringt Sprachenrede ganz stark, wenn ihr den Text nochmal lest, mit Gebet in Verbindung, mit Danksagung, mit Lobgesang. Und das will ich mitnehmen auch für meine Praxis, jetzt mal unabhängig von der Sprachenrede. Gott hat mir Gaben nicht gegeben, um mich selber in den Mittelpunkt zu stellen, sondern damit ich ihn ehre und damit ich ihn anbete. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und deshalb will ich alles, was ich tue, das ist nicht nur Sprachenrede, alles, egal was ich tue, mit der Sehnsucht tun, Herr, du allein sollst durch diese Gabe geehrt werden. Und wenn Paulus hier sagt, es erbaut mich selber, wenn jemand in der Gegenwart Gottes erbaut wird, dann wird es Auswirkungen auch auf die anderen haben. Wenn ich von Gott erfüllt bin, dann wird es positiv sich in der Gemeinde auswirken. Und ich habe zum Schluss hier noch einen Psalm bei mir stehen, Psalm 115, Vers 1. Da beten sie und ich glaube, das darf man, so darf man auch die Predigt dann unterschreiben. Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre. Amen. Amen. Ich möchte noch beten am Schluss. Herr Jesus, es gibt manche Phänomene, die ich gar nicht so richtig einordnen kann. Möchte ich bitten, dass du uns hilfst, immer wieder auf dein Wort zu achten, was du sagst. Und danke, Herr, dass du uns hilfst, auch hier, wenn wir dein Wort lesen, immer klarer auch zu verstehen. Aber ich will auch mitnehmen von diesem Text, dass Paulus, der diese Gabe hatte, jemand war, der es lebte, aus deinem Wort zu predigen, verständlich Dinge deutlich zu machen, Menschen zu dir zu rufen. Und gerade diese letzten Verse zeigen uns, was dein Wort in der Lage ist zu tun. Dass Menschen umkehren zu dir. Und Herr, das wollen wir bitten. Sollen wir bitten für uns, die wir dich kennen, da wo du in unserem Leben Dinge hast, wo du sagst, ich muss den Finger drauflegen, kehre um zu mir. Und für jeden, der dich nicht kennt, dass er wirklich zu dir umkehrt, dich entdeckt, eine Beziehung mit dir beginnt und sein Leben sich verändert. Danke, Herr, dass das nicht nur theoretische Gedanken sind, sondern dass es Praxis ist. Du lebst, du führst uns, wir dürfen dir vertrauen. Amen.